Moin Moin! Heute darf ich, Max, euch wieder zu einer neuen Folge Herz, Kasper und Erbe begrüßen. Zu Gast ist Sophie. Sie ist nicht nur eine gute Freundin von mir, sondern auch ein langjähriges Herz-Kasper-Mitglied und Buddy. Sophie hat zudem selbst so einige Erfahrungen als Patientin im Krankenhaus erleben müssen. Diese Folge wird daher eine leicht abgewandelte, aber doch altbekannte Buddy-Folge. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo Sophie, herzlich willkommen bei Herz-Kasper on Air.
Hallo Max.
Ich freue mich schon mal wieder mit dir etwas zu plaudern. Diesmal nicht über Teams oder übers Telefon, sondern in unserem Podcast diesmal. Möchtest du dich einmal kurz für unsere Zuhörer vorstellen? Wer bist du eigentlich, Sophie?
Na klar, also erstens möchte ich sagen, dass ich mich auch sehr freue, mit dir diesen Podcast zu machen und heiße Sophie, bin seit 2019 bei Herz-Kasper und engagiere mich hier hauptsächlich als Buddy. Das heißt, ich gehe zu den PatientInnen ins Krankenhaus und verbringe mit ihnen ein bisschen Zeit gegen die Langeweile im Krankenhausalltag. Und über Corona haben wir es zum Beispiel über Videocall gemacht. Das war auch eine gute Möglichkeit, mit den Patienten Zeit zu verbringen, wenn man sich nicht persönlich sehen konnte.
Und wo kommst du her, Sophie?
Aus Schleswig-Holstein ursprünglich. Genau, dort bin ich aufgewachsen und lebe jetzt in Hamburg.
Es gibt ja eine kleine Vorgeschichte zu dieser Folge. Die liegt jetzt so ungefähr ein halbes Jahr zurück. Aber warum sitzen wir denn heute Abend hier zusammen?
Wir haben uns kennengelernt auf der fünfjährigen Jubiläumsfeier von Herz-Kasper. Und haben beide da teilgenommen an einem Workshop, auch an einem Podcast-Workshop tatsächlich. Und waren damals Podcast-Partner, so wie jetzt heute auch. Und haben dort das Thema Umgang mit Behinderung oder beziehungsweise mit Behinderten besprochen, welches ein Herzensthema ist von mir, weil ich selber von Geburt an gehbehindert bin und einfach mich mit dem Thema einfach zeitlebens beschäftige und es mich einfach immer begleitet. Und genau, das hat so gut geklappt damals, beziehungsweise hat so Spaß gebracht, dass wir dann gleich gesagt haben, das machen wir auf jeden Fall mal in echt, in Anführungsstrichen. Und gesagt, getan, heute ist der Tag.
Das stimmt. Mich würde natürlich auch so ein bisschen nochmal deinen Werdegang bei Herz-Kasper interessieren. Wann hast du dich das erste Mal so von Herz-Kasper gehört? Und wie kam das eigentlich, dass du damals dann 2019 zum Verein gekommen bist?
Also Herz-Kasper ist ja auch hier in Hamburg gegründet worden, weil ja auch Kasper hier im UKE in Eppendorf war. Und die Schwestern bzw. die zwei Vorsitzenden vom Verein kenne ich über meine Cousins und Cousinen. Genau, und so ist der Kontakt einfach entstanden. Ich bin dann einfach hier in Hamburg zu einer Informationsveranstaltung gegangen und war einfach dann, dann war ich einfach dabei und kann mir heutzutage mein Leben ohne Herz-Kasper gar nicht mehr vorstellen.
Das stimmt, das kann ich auch nicht mehr. Du hast ja eben schon erzählt, dass du ja im Verein als Buddy tätig bist. Und erzähl mal ein bisschen was davon. Wie oft triffst du dich mit einem Patienten? Wie läuft das ab? Digital oder hast du schon mal einen Patienten im Krankenhaus besucht?
Also ich habe genau in der Zeit angefangen als Buddy, als Corona hier ausgebrochen ist tatsächlich, dass ich dann nur zu einer Weihnachtsfeier mal im Krankenhaus war. Die war auch ganz toll und irgendwie da habe ich so diesen im Verein herrschenden berühmten Herz-Kasper-Spirit sehr stark gemerkt und irgendwie auch die Freude von den Patienten. Und die Besuche machen wir tatsächlich jetzt seit Corona nur online. Und die Live-Besuche, die werden jetzt aber irgendwann demnächst wieder starten, hoffentlich.
Und wie oft triffst du dann die Patienten in digitaler Form?
Das ist so regelmäßig jeden Montag. Also jeden Montag wird es angeboten. Das bin natürlich nicht immer nur ich, sondern auch meine Buddy-Mitstreiter.
Und wenn ihr euch dann in den Meetings trefft, was macht ihr mit dem Patienten dann immer so?
Unterschiedliche Spiele spielen, basteln, es werden so verschiedene Themenabende gemacht und genau, also alles Kreative, was man online so machen kann.
Und hast du da auch ein Lieblingsspiel?
Also ein Dauerbrenner ist tatsächlich immer Tiere raten.
Ah ja, sehr gut. Welches Tier hast du denn zuletzt erraten?
Ich weiß, dass ich, also ich weiß zumindest, was ich gewesen bin. Ich selber war ein Känguru, aber was ich erraten habe, dass ich glaube, es war ein Krokodil.
Ah ja, hört sich ja abwechslungsreich an.
Ja.
Ja. Du warst ja auch selber eine längere Zeit im Krankenhaus als Patientin. Das ist ja jetzt ja schon einige
Stimmt.
Jahre her. So rückwirkend, welche Erfahrungen hast du damals gesammelt im Krankenhaus? Und wie alt warst du
Also,
damals?
ich musste von Geburt an eigentlich immer regelmäßig ins Krankenhaus und bin eigentlich, also ich kann mich nicht an nichts anderes erinnern, immer mit dem Gefühl ins Krankenhaus gegangen, dass mir dort geholfen wird. Und ich fand es immer dementsprechend auch nicht so richtig schlimm. Natürlich war ich aufgeregt, wenn mal wieder eine Operation anstand. Das ist, glaube ich, klar. Aber ich habe das Glück, dass mich immer meine Eltern begleitet haben und die mich täglich besucht haben und ich die Schwestern und auch die Ärzte nett fand, soweit ich mich erinnere. Also genau, das war so das Große und Ganze. Und ich habe jetzt natürlich in Vorbereitung auch auf den Podcast noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Ich fand zum Beispiel das Armbrot im Krankenhaus auch immer besonders schön, weil es nämlich, also es gab ganz schlicht Graubrot mit Mortadella, aber
Wer
es
kennt
gab
es nicht?
Salzstangen. Ja, genau. Und es gab Salzstangen dazu. Das fand ich immer besonders schön und hat mir irgendwie damals, habe ich besonders schöne in Erinnerung. Und auf der anderen Seite natürlich das Schlimmste war immer, wenn die Eltern gegangen sind, obgleich die Vorfreude auf den nächsten Besuch am nächsten Tag natürlich umso größer war.
Jetzt hast du ja beide Seiten kennengelernt. Du bist ja heute Buddy im Verein. Kennst aber auch die Patientenseite. Wie beeinflusst deine Erfahrungen aus dem Krankenhaus deine Vereinsarbeit als Buddy?
Und zwar, das hat natürlich einen großen Einfluss insofern, weil ich mich gut in die Patienten reinversetzen kann. Und ja, genau, also ich weiß zum Beispiel, wie sich es anfühlt, wenn man irgendwie geschwächt ist von einer Operation oder wenn man Schmerzen hat natürlich. Und ja, oder im Kranken der Krankenhausablauf, wie der ist und insgesamt so, wie man sich fühlt. Weil das macht ja auch vieles mit einem. Deswegen hat mich das auch von Anfang an sehr angesprochen und weil ich es, glaube ich, von Anfang an auch an der einen oder anderen Stelle gebraucht hätte.
Und du hattest ja auch das große Glück, dass deine Familie dich ja regelmäßig im Krankenhaus besucht hat. Und du hast ja auch zwei Brüder, die dich ja auch regelmäßig besucht haben dort. Und bei Herzkasper, oder gibt es ja sehr starke Parallelen ja auch zu der Geschichte von Schiller, die ja auch den Verein Herzkasper auch mit ins Leben gerufen haben. Und da spielt ja auch schon von Anfang an in die Vereinsarbeit die Arbeit mit den Geschwistern mit rein. Kannst du das so ein bisschen auch in der jetzigen Arbeit als Buddy so ein bisschen auch mitverfolgen? Also habt ihr Kontakt auch mit den Geschwistern der Patienten, die ihr regelmäßig trefft?
Ja, das ist jetzt ganz neu angelaufen und ist noch so in der Entstehung. Aber wir wollen in Zukunft auch für die Geschwister da sein.
Jetzt hat ja auch deine körperlichen Einschränkungen ja auch natürlich einen großen Impact auf dein ganz alltägliches Leben. Und da würde mich natürlich so ein bisschen nochmal interessieren, gibt es da vielleicht auch etwas überraschend Positives, was du jetzt für dich irgendwie schließen kannst aus deinen Erfahrungen?
Aus meiner Erfahrung? Na klar, da gibt es einiges Positives. Ich finde es zum Beispiel gar nicht schlecht, anders zu sein. Und dass ich mich sozusagen von den anderen abhebe in einer gewissen Weise. Und ich habe auch natürlich den Vorteil, dass ich nicht als behindert oder anders zu sagen, um das anders zu sagen, dass ich normal aufgewachsen bin, nicht keine Sonderbehandlung bekommen habe. Das heißt, ich bin auf normale Schulen gegangen. Ich bin mit 18 auf den Kiez gegangen und habe Tanzkurs gemacht, alles, was das Herz begehrt, und habe dadurch ein ganz glückliches Leben bisher leben dürfen, außer dass ich zwischendurch eben im Krankenhaus war und ein paar Operationen hatte und mich zum Beispiel auf Physiotherapie mein Leben lang begleitet oder die Orthopäden, ja, die Besuche beim Orthopäden. Genau.
Und wenn du jetzt ein bisschen so auf die gesellschaftliche Ebene schaust, was denkst du, wie Personen mit körperlichen Einschränkungen, wie können die besser integriert werden? Also ich weiß ja aus unserer Freundschaft heraus, dass ihr auch gerne reist. Was machen hier vielleicht andere Länder besser als Deutschland?
Es kommt immer ganz auf das Land drauf an. Also zum Beispiel jetzt innerhalb von Europa, also Spanien und Italien, die sind ja von der Mentalität schon sehr offen. Und gehen auf einen zu und bieten dann ihre Hilfe an. Und das also rein vom Menschlichen her. Und ich meine, es sei in Spanien gewesen, da gab es zum Beispiel ganz viele abgesenkte Bordsteine, was ich ganz toll fand, die teilweise sogar einen Haltegriff dran hatten. Das fand ich, also da muss ich Deutschland auf jeden Fall nochmal eine Scheibe von abschneiden. Das fand ich ganz toll. Und zum Beispiel ist aber auch in Australien der Umgang mit Behinderten ganz toll. Also die sind ja sowieso von der Mentalität aus sehr, sehr herzlich und sehr rücksichtsvoll, hilfsbereit, und da wird zum Beispiel dann auch im Bus sofort Platz angeboten, oder genau, wird man, ja, es wird einfach ganz viel Hilfe angeboten, das finde ich ganz toll, aber auch genauso wie in Argentinien, also da habe ich zum Beispiel immer sofort einen Platz bekommen, da hat der Busfahrer im hat er eine Ansage gemacht, machen Sie mal bitte der Senora einen Platz frei. Und das fand ich natürlich ganz toll. Das macht einem das Leben dann schon sehr viel einfacher.
Dann ist das ja auch eine große Wertschätzung dann ja auch.
Und allerdings, das ja, kannst du laut sagen.
Also wenn ich das so höre, ist das ja zum einen so ein bisschen auch so bauliche Maßnahmen, die vielleicht in Deutschland besser laufen könnte. Also wenn du jetzt irgendwie die abgesenkten Bordscheine und sowas erwähnst. Du bist ja Hamburgerin gerade. Wenn du so durch die Stadt fährst, so wo stolperst du gerade in Deutschland? In Hamburg
vor allem. Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich ja durch meine Gehbehinderung kommt das nämlich durchaus manchmal vor, dass ich auch einfach mal hinfalle. Ja, weil das Pflaster einfach hier nicht so stolperfrei ist, sage ich jetzt mal. Und ja, die abgesenkten Bordsteine sind ein großer Punkt. Und was auch noch ein großer Punkt ist, das ist nicht nur in Hamburg allerdings, das möchte ich aber trotzdem nochmal erwähnen, was mir ganz negativ auffällt, sind die Infopoints, gerade an Bahnhöfen oder an vielen öffentlichen Gebäuden, die wahnsinnig hohe Tische haben, wo die Rollstuhlfahrer dahinter gar nicht mehr zu sehen sind, dass sie die Arme ausstrecken müssen nach oben und sich dann so eine Fahrkarte kaufen. Also das finde ich ehrlich gesagt zu heutigen Zeiten unmöglich. Und ich finde, da sollte man auf jeden Fall nochmal tätig werden, dass das auf jeden Fall da sich eine Besserung zeigt langfristig, dass die Rollstuhlfahrer da auch das denen das vereinfacht wird.
Das ist ein guter Punkt. Wenn ich ehrlich bin, ist mir das noch nie so ganz konkret aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir so wie Schuppen von den Augen. Die sind schon immer wahnsinnig hoch, diese Infopoints. Das ist auf jeden Fall
Wahnsinnig.
eine, ja, das ist eine Sache, die kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Ja.
Und ein zweites Thema, was du eben angesprochen ist oder hast, ist der Umgang deiner Mitmenschen mit dir. Wie möchtest du denn gerne behandelt werden? Möchtest du lieber, dass dir Hilfe angeboten wird? Oder möchtest du erstmal selber irgendwie probieren? Und wann gilt bei dir der Satz, es kommt darauf an?
Was soll ich sagen? Es kommt darauf an. Also generell finde ich es immer schön, wenn mir Hilfe angeboten wird. Nein sagen kann man ja immer, finde ich. Und auf der anderen Seite finde ich es aber genauso wichtig, auch wenn man nach Hilfe fragt. Und genau, dass man dann einfach eine positive Rückmeldung bekommt, einmal, dass da einmal angepackt wird oder irgendwie. Dass einem da schnell jemand hilft, gerade irgendwie in einen Zug oder so einzusteigen. Und deswegen, das ist immer so ein Geben und Nehmen, sage ich mal. Aber generell finde ich es schön, wenn ich auch gefragt werde, ob man einem helfen kann.
Wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, gibt es hier auch eine schöne Geschichte zur Integration aus deiner Schulzeit. Welche Erfahrung hast du dort gemacht?
Oh, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe ja schon erzählt, dass ich gehbehindert bin von Geburt an und dementsprechend auch ein bisschen langsamer gehe. Und ich hatte eine unfassbar tolle Grundschulklasse früher. Und da haben sich die Mitschüler einfach ein Spiel ausgedacht, damit ich mit auch draußen so Fangen spielen konnte. Und zwar, das nannte sich passend zu Sophie Viehfangen. Und da sind die anderen einfach immer
Das ist ja
rückwärts
schon fast
gerannt.
gemein.
Aber nur fast. Und kommt immer ganz auf den Betrachter drauf an. Und sie sind dann immer rückwärts gerannt, dementsprechend viel langsamer. Und ich konnte die dann einfangen.
Ja, großartig.
Das
Das ist
war
ja.
ganz großartig und ich fand das so schön, damit den auch in Anführungsstrichen fangen zu spielen und ja, einfach dabei zu sein auf dem Hof mit den anderen und weiß man aber erst im Nachhinein richtig wertzuschätzen, was das für, also wie wertvoll das schon war.
Das ist ja eigentlich eine ziemlich schöne Geschichte, wie so Berührungsängste und somit eigentlich Integration ja auch schon bei Kindern abgebaut bzw. Integration gefördert werden kann. Was denkst du denn, wie es denn so insgesamt, irgendwie jetzt, wenn man es betrachtet, so eigentlich so von Kindergarten zur Schulzeit hin, so bei Kindern und Jugendlichen, wie Berührungsängste abgebaut werden können?
Also da stelle ich mir auf jeden Fall vor, mehr integrative Kindergärten finde ich ganz wichtig, weil man gerade in den ganz kleinen im ganz jungen Alter Berührungsängste abbaut, beziehungsweise da hat man noch keine. Und dann kann man sie gleich von dort an überwinden. Ich habe selber zum Beispiel auch noch zwei Sandkastenfreunde aus der Nachbarschaft und solche Freundschaften wird man einfach auch das Leben lang nicht mehr los. Deswegen da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial und noch weitere integrative Kindergärten zu bauen.
Ein guter Ansatzpunkt sind natürlich dann auch Spiele wie FIFA, ne?
Genau.
Was glaubst du denn, wie das gefördert werden kann, solche Spiele wie Viehfangen? Also gibt es da vielleicht irgendwie auch dann irgendwie auf Ebene der Pädagogen vielleicht auch Hilfestellungen, Ideen?
Na klar, also was mir jetzt gerade einfällt, meine Lehrerin hat in der Grundschule mich immer, da ist man ja damals immer zu zweit Hand in Hand bei Schulausflügen gegangen. Und ich durfte immer mit meiner Freundin dann ganz vorne gehen, weil der Langsamste in der Mannschaft das Tempo bestimmt.
Ah ja, das ist ja eine faire Regelung.
Ja.
Und so lernen die Kinder hoffentlich direkt auch Rücksichtnahme aufeinander.
Genau, das war so ein Nebenbei-Effekt.
Wir haben ja eben auch schon länger über deine vielen Reisen gesprochen, wo du schon überall auf der Welt warst. Aber siehst du auch in Deutschland eventuell positive Entwicklungen?
Auf jeden Fall, beziehungsweise Tatsachen, also Gegebenheiten, die schon da sind, dass wir oder dass man einen Schwerbehindertenausweis bekommt und dadurch eben auch einige Vorteile hat. Also sei es nur zu einem geringen Betrag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, also in den Nahverkehrszügen und Bussen. Und dann hat man zum Beispiel Anrecht auf einen Sitzplatz. Und ich habe das zum Beispiel mal gemacht, da waren wir in Dresden im Museum und da war eine ellenlange Schlange davor und ich bin einfach mal mit meinem Schwerbehindertenausweis an der Schlange vorbei und direkt durch die Kasse durch. Und natürlich gibt es auch eben in ganz vielen öffentlichen Parks etc. Preisliche Vorteile für oder Vergünstigungen für Behinderte.
Das sind ja schon einige Vorteile, die du dann ja schon hast.
Genau. Gerade davon abgesehen, dann gibt es ja auch Parkplätze und wenn man ein Auto besitzt, ja, wahrscheinlich noch einiges mehr, die mir jetzt gar nicht so spontan einfallen.
Liebe Sophie, wir kommen hier langsam zum Ende dieser Folge. Ich habe sehr viel aus unserem Gespräch mitgenommen, vor allem, weil wir sonst, wenn wir uns sonst unterhalten, irgendwie immer viel natürlich die Themen Herzkasper im Mittelpunkt steht oder was macht man in seiner Freizeit. Aber jetzt haben wir natürlich so ein bisschen auch das Gespräch, was wir damals beim Podcast-Workshop angefangen haben, jetzt nochmal weitergeführt. Und ich finde, ich habe nochmal sehr viel über dich gelernt. Also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, vielen Dank. Vor allem auch zum Thema auch Integration, aber auch Themen so zum Thema Städteplanung, was eigentlich so noch verbessert werden sollte in unserer Gesellschaft. Und weil das natürlich eine Buddy-Folge wird und du natürlich jede Herzkasper-Folge dir anhörst auf Spotify, kennst du natürlich unsere Abschlussrubriken. Das sind zwei altbewährte Fragen. Mhm. Und ich werde den ersten Teil der Frage stellen oder des Satzes nennen. Und ich bitte dich, einmal den Satz zu vervollständigen. Und der erste Satz wäre: Ich hätte nie gedacht, dass ich bei Herzkasper
mal Meetings leite und neuerdings auch an einem Podcast-Interview teilnehme.
Eine großartige Antwort, finde ich. Und der zweite Satz ist: Bei Herzkasper habe ich über mich gelernt, dass
ich über mich hinauswachsen kann immer wieder. Und dass das Leben durch viele Dinge, so wie Podcast, Meetings oder Besuche im Krankenhaus oder so, dass das eine absolute Bereicherung für mich ist, für mein Leben.
Vielen Dank, Sophie. Ich möchte dir gerne noch die Möglichkeit geben, etwas uns auch auf den Weg zu geben. Gibt es etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was dir absolut wichtig ist?
Ich wollte mich als allererstes auch nochmal bei dir bedanken, lieber Max. Vielen Dank. Es hat mir Riesenspaß gemacht und heute ist wirklich ein kleiner Traum von mir in Erfüllung gegangen. Und das sollte so sein, nachdem wir uns damals auf der Jubiläumsfeier da so getroffen haben und das so entstanden ist. Also vielen Dank. Und ich möchte unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, immer mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und keine Scheu zu haben, zu fragen, ob man Hilfe benötigt und auch selber einfach mal fragen, wenn man Hilfe braucht. Das bringt einen auf jeden Fall immer weiter.
Mit dem Schlusssatz kann nichts mehr kommen. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Geschichte. Bis hoffentlich ganz bald wieder.